Brosche von Hannah Arendt. Ohne Jahresangabe. Gelesen von Maria Schrader. Vor einigen Jahren konnte man in der amerikanischen Zeitschrift The New Yorker eine amüsante Anekdote über die Philosophin Hannah Arendt und ihr Verhältnis zum Feminismus lesen. Die Autorin des Textes referierte dort eine Geschichte, die sie von ihrer Professorin erzählt bekommen hatte. Es war Anfang der 70er Jahre in Chicago. Arendt lehrte politische Theorie an der Universität. Besagte Professorin war ihre Studentin. Eines Tages standen beide zusammen im Aufzug, guckten auf den Boden, schwiegen, wie man das in Aufzügen so macht, bis Arendt an der Jacke ihrer Studentin einen Pin des Chicago Women's Liberation Movement entdeckte. Sie soll auf den Anstecker gedeutet, ihr Gesicht verzogen und mit ihrem deutschen Akzent verkündet haben: "This is not serious." Dieser Anstecker hier, eine Brosche aus Gold, Perlmutt und drei Brillanten, verweist nicht auf eine Bewegung, schon gar nicht auf die feministische, von der die Denkerin wenig hielt, sondern nur auf Arendt selbst. Wenn man ein bisschen übertreiben möchte, könnte man sagen, es ist die berühmteste Brosche der weiblichen Philosophiegeschichte. Angeblich war es Hannah Arendts liebstes Stück. Sie trug sie am 28. Oktober 1964 bei einem ihrer berühmtesten Auftritte, in der Sendung »Zur Person« von Günter Gauss. Auf YouTube wurde die über einstündige Aufnahme mehr als 1 Million Mal gesehen. Kaum ein Interview mit einer Intellektuellen hat derart hohe Zuschauerzahlen. Als Arendt damals in die Sendung kam, existierte das Format seit über 1 Jahr. Vor ihr wurde Willy Brandt auf den Sessel gebeten. Sie würde die einzige interviewte Frau in der Sendung bleiben. Frau Hannah Arendt, Sie sind die erste Frau, die in dieser Reihe porträtiert werden soll. Die erste Frau, wenn auch freilich mit nach landläufiger Vorstellung höchst männlicher Beschäftigung. Sie sind Philosophin, sagte Gauss dort zum Einstieg und ging gleich zu seiner ersten Frage über. Empfinden Sie Ihre Rolle im Kreise der Philosophen, trotz der Anerkennung und des Respekts, den man ihnen zollt, als Besonderheit? Oder berühren wir damit ein Emanzipationsproblem, das für sie so nie existiert hat? Wer Arendt nur als jene Person im Kopf hat, die viel raucht, mit komplexen Konzepten wie Totalitarismus und Freiheit beschäftigt ist und den Begriff der Banalität des Bösen geprägt hat, entdeckt sie hier als Mensch. Sie strahlt eine sagenhafte Autorität aus und hat zugleich einen bezwingenden Charme. Sie sei keine Philosophin, sagt sie, um die Sache gleich mal klarzustellen. Ihr Gebiet sei die politische Theorie. Und doch? Sie sagen, es ist landläufig eine männliche Beschäftigung. Nun, es muss ja nicht zwangsläufig eine männliche Beschäftigung bleiben. Es könnte ja durchaus sein, dass auch einmal eine Frau eine Philosophin sein wird. Sie selbst habe schon mit 14 Jahren gewusst, dass die Philosophie ihr Terrain sein würde. Die Lektüre von Kant habe ihr damals eröffnet, was sie im Leben erreichen wolle. Verstehen. Verstehen durch Denken. Verstehen durch Schreiben. Für mich war es eine Frage, irgendwie, entweder kann ich Philosophie studieren oder ich gehe ins Wasser sozusagen. Und auch wenn sie da, wie sie selbst wusste, altmodisch war und fand, dass es Dinge gäbe, die sich für eine Frau nicht unbedingt gehören, zumindest nicht, wenn sie an ihrer Weiblichkeit hängt, Befehle geben zum Beispiel, habe sie sich selbst nie sonderlich um diese Schicklichkeit geschert. Ich habe einfach gemacht, was ich gern machen wollte. Und ich habe mir nie überlegt, dass das gewöhnlich Männer machen und jetzt macht's eine Frau. Die Frage hat mich persönlich nie berührt, sagt sie dort im Studio. Und die ganze Zeit überstrahlt am Revers ihres Jacketts diese Brosche. Man sieht Hannah Arendt hier als Denkerin, aber eben auch als Frau ihrer Zeit. Nicht nur wegen dieses Accessoires, auch wegen ihrer amüsanten Art, ihre Nägel beim Sprechen zu betrachten, so als sei sie gerade im Nagelstudio. Man erkennt sofort, dass sie keineswegs zu den Intellektuellen gehörte, die meinten, man müsse sein Frausein irgendwie wegwischen oder verstecken und so männlich wie möglich auftreten, um ernst genommen zu werden. Allerdings merkt man auch, dass sie im Gegensatz zu Simone de Beauvoir nicht zu denen gehörte, deren Verstehen und Nachdenken über die Welt von ihrem Frausein ausging. Für Arendt war ihr Geschlecht ein Fakt, kein Thema. Und in gewisser Weise ist dieses Interview, die Art und Weise, wie sie dort auftritt, gerade deshalb so bezeichnend. Sie ist die einzige eingeladene Frau, wird aber nicht als solche befragt. Sie soll nicht über Frauenprobleme, Emanzipation, Gleichberechtigung oder Verhütung sprechen, sondern ihre Gedanken zu einem der wichtigsten, schwersten und komplexesten Themen der Zeit äußern, der Aufarbeitung des Holocaust. Arendt war an diesem Tag da, weil sie als eine der ersten versucht hatte zu begreifen, was in ihrer ehemaligen Heimat Deutschland vor sich gegangen war, wie dieser Genozid hatte stattfinden können, welche Mechanismen am Werk waren. Sie war da, weil in diesem Jahr 1964 Eichmann in Jerusalem ein Bericht von der Banalität des Bösen, die Buchform ihres sehr umstrittenen Berichts über den Eichmann-Prozess auf Deutsch erschien. Als die Artikelsammlung zuvor im oben erwähnten Magazin The New Yorker veröffentlicht worden war, hatte sie ihr viel Kritik eingebracht. Man hatte ihr allerlei Dinge vorgeworfen, manche vielleicht zu Recht. Nur waren es trotz allem, oder vielleicht auch gerade deswegen, wegen der Debatte, ihre Gedanken, die die Auseinandersetzung mit der Shoah, mit Auschwitz und den Gaskammern erst wirklich ins Rollen gebracht hatten. In dem Interview mit Gauss erzählte sie, wie es war, als sie 1943 von Auschwitz erfuhr. Das war wirklich, als ob der Abgrund sich öffnet. Weil man irgendwie die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte irgendwie noch einmal wieder gut gemacht werden können. Wie in der Politik ja alles irgendwie wieder gut gemacht werden können muss. Dies nicht. Dies hätte nicht geschehen dürfen. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden. Damit fertig werden könne man nicht, versuchen es zu verstehen schon. Ihre Artikel und die Debatte, die sie auslösten, schufen ebenso wie dieses Interview eine semantische Basis, Worte, um das Undenkbare irgendwie denkbar zu machen, damit man es nie mehr einfach wegschieben und in Schweigen ersticken könnte.